Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Übergewicht und seine Folgen. Seit fast 20 Jahren spricht die WHO von einer globalen Epidemie. Und jetzt gibt es neue Zahlen von einem internationalen Forschungsteam. Es hat sich die Lage für rund 200 Länder angeschaut, über einen Zeitraum von 45 Jahren. Und ein Ergebnis: in einigen reichen Ländern verlangsamt sich der Trend, in vielen ärmeren steigen die Zahlen hingegen weiter. Christine Westerhaus hat sich die Studie genauer angeschaut und wir sind jetzt hier zusammengeschaltet. Warum hat das Forschungsteam das so groß aufgezogen, Christine?
Ja, sie wollten aus den Zahlen Trends in einzelnen Ländern herauslesen. Es hat sie also nicht nur interessiert, wie sich die Zahlen seit 1980 insgesamt entwickelt haben, sondern sie haben eben genau geschaut, wie schnell ist das passiert, also in welchem Zeitraum sind die Zahlen gestiegen, wann wurde der Trend womöglich beschleunigt, wann vielleicht abgebremst. Na, und das haben sie sich für jedes der 200 Länder einzeln angeschaut.
Und 200 Länder, das ist ja eine riesige Datenmenge. Was genau haben die Forschenden da an Daten genutzt?
Das sind tatsächlich, es ist eine der größten Untersuchungen dieser Art. Die Forschenden haben Daten aus mehr als 4000 bevölkerungsbasierten Studien ausgewertet. Da ging es insgesamt um Messdaten von 232 Millionen Menschen aus 200 Ländern und Regionen. Und was man auch sagen sollte, das waren Daten, die tatsächlich gemessen wurden, die also nicht einfach nur selbst von Menschen bei Untersuchungen angegeben worden sind.
Und was waren da noch weitere wichtige Ergebnisse, außer das, was ich gerade schon angeteased habe?
Also insgesamt sind die Zahlen in fast allen Ländern in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen, aber die Entwicklung verläuft sehr unterschiedlich. Und es gäbe auch positive Trends, sagt Majid Esati vom Imperial College London. Er ist einer der Autoren des Papers.
And perhaps one of the most intriguing one that doesn't exactly fit the global epidemic picture.
Eine der interessantesten Beobachtungen war, dass in einigen wohlhabenden Ländern, vor allem in Europa, seit etwa 1990 ein Plateau erreicht ist und die Zahlen nicht weiter angestiegen sind. Beispiele dafür sind Dänemark, Frankreich, Deutschland, Portugal und Italien. Dort gab es seit Jahrzehnten keinen nennenswerten Anstieg von Adipositas bei Kindern und Jugendlichen.
Ja, und inzwischen gibt es bei Kindern und teilweise auch bei Erwachsenen sogar Hinweise auf leichte Rückgänge. Das ist zum Beispiel in Frankreich, Italien und Portugal so. Ganz anders sieht es dagegen in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern aus. Dort steigt die Zahl fettleibiger Menschen in vielen Fällen weiterhin stark an oder beschleunigt sich sogar noch. Und das betrifft zum Beispiel Teile Afrikas, Südasiens, Lateinamerikas und auch einige Pazifikstaaten.
Und hat das Forschungsteam da eine Erklärung für?
Ja, also das steckt jetzt nicht in den Daten selbst drin, aber wenn man sie mit weiterem Wissen zu Übergewicht verbindet. Also eine zentrale Rolle, das spielen offenbar sogenannte stark verarbeitete Lebensmittel, also industriell hergestellte Produkte mit viel Zucker, Fett und Zusatzstoffen. Das hat man ja schon häufiger gehört. Die gelten ja als wichtige Treiber der weltweiten Adipositas-Pandemie. Und interessant ist, dass Länder mit besonders traditionellen Esskulturen, also etwa Frankreich oder Italien, dass die besser gegen eine solche Entwicklung geschützt zu sein scheinen. Außerdem spielen, wie so oft, soziale und wirtschaftliche Faktoren eine Rolle, also steigender Wohlstand in Entwicklungs- und Schwellenländern. Das führt meist auch dazu, dass die Leute sich weniger bewegen und die Menschen würden dann auch häufiger Fastfood essen, weil sie weniger Zeit zum Kochen haben.
Und was sagen die Zahlen über uns? Also wie sieht es in Deutschland aus?
Ja, Tendenz positiv würde ich sagen, denn hier beobachten die Forschenden auch eine Verlangsamung des Anstiegs. Die Entwicklung ist also deutlich weniger dynamisch als zum Beispiel in vielen Schwellenländern oder auch in den USA. Allerdings sind die Zahlen in Deutschland immer noch höher als in Frankreich oder Italien. Interessant ist aber, dass sich der Trend in Deutschland zuerst stärker bei Kindern und Jugendlichen verlangsamt hat und dann erst später bei Erwachsenen. Ja, und das könnte eben ein Hinweis darauf sein, dass Präventionsmaßnahmen in Schulen oder auch Aufklärung Kampagnen zumindest teilweise wirken.
Und was lässt sich jetzt daraus machen? Also könnte man daraus was machen, um den Anstieg in bestimmten Ländern zu bremsen?
Also die Forschenden sagen ganz klar, die Entwicklung ist nicht unvermeidbar. Denn einige Länder zeigen ja, dass sich der Trend auch abbremsen oder vielleicht sogar umkehren lässt. Ja, und da müsste man jetzt eben genauer hinschauen, was die Ursachen für die Entwicklungen in den einzelnen Ländern sein könnten, sagt Majid Esati.
Was ich hoffe ist, dass wir statt Vorhersagen zu treffen, durch weitere Forschung, aber vor allem auch durch Handeln herausfinden, da sind Dinge, mit denen sich der Anstieg stoppen lässt. Aber dafür brauchen wir kollektives Handeln in Form von politischen Maßnahmen und gesellschaftlichem Verständnis.
Social understanding for it to happen.
Und mit politischen Maßnahmen, da meint er jetzt hier Werbeverbote zum Beispiel oder Ähnliches.
Ja, genau. Oder eben auch die Zuckersteuer, gesundes Schulessen oder auch mehr Bewegungsmöglichkeiten. Und das sind ja alles Maßnahmen, die in vielen Ländern diskutiert werden oder sogar schon umgesetzt wurden. Gleichzeitig müsse gesunde Ernährung aber auch bezahlbar und auch verfügbar sein. Gerade für junge Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben.
Christine Westerhaus über neue weltweite Daten zu Übergewicht und Fettleibigkeit. Vielen Dank für die Einordnungen auch. Die Finanzierung von Krankenhäusern und Impfungen, Schulbildung oder auch Wasserversorgung in Dürregebieten. Was passiert, wenn Hilfsgelder für solche Bereiche abrupt eingestellt werden? US-Präsident Trump hatte das gemacht, nach seinem zweiten Amtsantritt die allergrößte Zahl der US-Entwicklungshilfeprogramme gestrichen. Auf die Folgen hat jetzt ein internationales Forschungsteam geschaut für Afrika und beteiligt war auch Professor Uwe Sunde, Bevölkerungsökonom an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Wir haben vorhin miteinander gesprochen und ich habe Uwe Sunde zuerst gefragt, ja, was ist passiert in Afrika, als diese Milliardenhilfen auf einmal wegfielen?
Ja, was wir beobachten ist, dass in Gegenden, die relativ abhängig von US-Hilfen waren, nach dem Rückzug der US-Hilfen Konflikte angestiegen sind im Vergleich zu Regionen, die vorher relativ wenig oder keine US-Hilfen bekommen haben.
Und im Schnitt ist bei Ihren Zahlen jetzt rausgekommen, dass es zum Beispiel in diesen betroffenen Regionen, wo die Hilfsgelder dann abrupt ausblieben, ja zum Beispiel mehr als 7% mehr Kämpfe gab und auch fast 7% mehr Proteste und Aufruhr. Das ist ein Anstieg, könnte man jetzt aber auch denken, kein riesiger.
Ja, wenn der nicht riesig ist. Also zunächst, die USA sind nicht die einzigen Geldgeber. Aber das andere ist, dass natürlich jeder Konflikt auch Opfer hat. Und von vornherein war nicht klar, in welche Richtung der Effekt geht. Die Konflikte könnten jetzt auch abgenommen haben, weil Entwicklungshilfe Konflikte ja auslösen kann. In unserem Fall überwiegt eher der zweite Kanal, dieser Kanal, dass Leuten, denen etwas entzogen wird, natürlich auch die Grundlage für ihr Leben möglicherweise erschwert wird. Und das löst Konflikte aus, weil es eben um Verteilung geht, weil es Proteste auslöst, Unruhen und so weiter. Und das ist sehr kurzfristig passiert. In unseren Daten sehen wir, dass das im Prinzip unmittelbar nach Ausbleiben dieser US-Hilfen angefangen hat, dieser Anstieg, und in verschiedenen Konfliktarten, also gerade diesen größeren, umfangreicheren Konflikten, da hat sich das über die Zeit sogar noch etwas aufgebaut.
Ja, und der Mechanismus dahinter ist, dass in dem Moment, wo diese Gelder wegbrechen, dann ja vor allem in Regionen, das kann man auch in Ihrer Studie lesen, die strukturell weniger gut selbst aufgestellt sind, wesentliche Dinge für die Menschen vor Ort fehlen, was dann eben diese Proteste, Aufruhr oder sogar direkte Gewalt ausgelöst hat.
Genau, also wir sehen in Gegenden, in Regionen, in denen die Institutionen besser sind, in denen das Umfeld einigermaßen funktioniert, da sehen wir, dass der Anstieg sehr stark abgeschwächt ist im Vergleich zu Gegenden, ja, die instabil sind. Also das ist tatsächlich so wie ein Kartenhaus, das dann an manchen Stellen zusammenbricht und dann brechen eben diese grundlegenden Konflikte wieder hervor, die man möglicherweise, also jetzt zumindest in der Nachsicht, durch die Entwicklungshilfe etwas eingedämmt hatte.
Und genau da sticht Ihre Studie jetzt rein in diese große Diskussion in der Entwicklungshilfe. Also macht Entwicklungshilfe Menschen, Regionen sogar abhängiger und fördert Konflikte oder bringt sie Menschen in die Situation, bestimmte Probleme besser zu bewältigen? Und was jetzt rausgekommen ist, ein abruptes Ende ist auf jeden Fall negativ.
Genau, ein abruptes Ende ist negativ. Was wir nicht untersuchen können, ist, ob Entwicklungshilfe grundsätzlich schlecht ist, weil sie Konflikte auslöst, weil sie Ressourcen in Gegenden bringt und dort dann Verteilungskonflikte auslösen. Das können wir nicht zeigen, aber was wir jetzt hier haben, ist, was wir ein natürliches Experiment nennen. Also da passiert jetzt was, was unerwartet war und worauf sich die Leute, auch andere Hilfsorganisationen, nicht unbedingt vorbereiten konnten. Und das ist jetzt aus statistischer Sicht relativ günstig, um das zu untersuchen. Die weiteren Folgen sind natürlich jetzt abzuwarten, ja, inwiefern das jetzt zu weiter ansteigenden Konflikten führt, inwiefern die Amerikaner jetzt abgelöst werden oder andere Hilfsorganisationen diese Löcher wieder stopfen. Das muss man jetzt mal sehen.
Und ein natürliches Experiment für die Forschung und die ganze Diskussion über Entwicklungshilfe ist das jetzt ja, das sage ich jetzt mal, wertfrei gewinnbringend, aber an sich ja ein Szenario, wo Sie gerade schon selbst geschildert haben, für die Menschen vor Ort hatte das teils drastische Folgen. Wahrscheinlich auch als Forscher, Forscherin dann gar nicht so leicht.
Naja, das ist schwierig, aber dafür ist man ja natürlich jetzt irgendwie wissenschaftlich geschult, dass man versucht, jetzt neutral, objektiv drauf zu sehen und zu versuchen, handwerklich mit den Daten möglichst sauber umzugehen, um herauszufinden, was da wirklich vor sich geht. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, die Hypothesenlage war ja nicht ganz klar. Und an der Stelle bietet sich tatsächlich dieses natürliche Experiment an, um was dazuzulernen, was generisch wichtig ist, jetzt ohne zu wissen, was hinten dann rauskommt. Und dass es jetzt so rauskommt, naja, das ist das Ergebnis, das müssen wir annehmen.
Und können Sie kurz erklären, was die Datengrundlagen sind? Also Sie haben da zwei große Datenbanken genutzt, um das alles berechnen, kalkulieren, modellieren zu können.
Genau, es gibt Datenbanken, die sozusagen weltweit und auf ganz feingliedriger geografischer Rasterung Konflikte messen, auch sehr hochfrequent. Diese Datensätze haben wir benutzt über den Zeitraum 2024, also 11 Monate vor der USAID-Entscheidung im Februar 2025 wurden dann die Hilfen gestoppt und unsere Daten gehen dann bis Ende, also bis November 2025. Und die zweite Datenbank ist eine Datenbank, die eben auch auf sehr feingliedriger geografischer Rasterung Entwicklungshilfeprojekte misst oder aufzeichnet, und zwar zwischen dem, also bis 2020. Wir haben dann benutzt zwischen 2017 und 2020, um die Abhängigkeit von US-Hilfen uns anzuschauen, also auf Regionenebene, auf dieser subnationalen Regionenebene, und nutzen dann den Kontrast hohe Abhängigkeit, niedrige Abhängigkeit vor und nach dem Einstellen der USAID-Unterstützung. Und dieser Kontrast erlaubt uns eben, Aussagen zu treffen, was ist passiert, als in abhängigen Regionen, was passiert ist, was ist passiert hinsichtlich der Konflikte und im Vergleich zu Regionen, in denen die US-Hilfen nicht so wichtig waren.
Und weil das eben nur bis 2020 ging, dieser eine Datensatz, findet man dann in Ihrer Studie auch so Hinweise wie suggest, also wir schlagen vor bei den konkreten Zahlen, also das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern eine Annäherung.
Ja, wir versuchen da vorsichtig zu sein, weil es eben natürlich immer irgendwelche Unschärfen gibt in diesen Studien. Aber was wir eben sehen, ist schon ein recht deutliches Muster, das jetzt runterzubrechen auf ganz genaue, konkrete, quantitative Aussagen in ganz konkreten Regionen, ist dann an der Stelle eben problematisch. Und da wollten wir uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Uwe Sunde, Bevölkerungsökonom an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ja, zu Zahlen, die eine Folge der Politik von US-Präsident Trump sind und hinter denen sich das hier verbirgt. Mehr Konflikte, mehr Unruhen, mehr Gewalt. Ich sage es einfach mal so ganz klar. Bei manchen Themen erforscht Wissenschaft nicht nur die Folgen bestimmter Entwicklungen oder gibt Rat, sondern da steht sie inmitten eines ganzen Trubels, alles auch angefacht durch Social Media. Das hier, das ist so ein Thema, Buckelwal Timmy, oder manche haben ihn auch Hope genannt. Der Buckelwal, der am 23. März das erste Mal an der deutschen Ostseeküste gestrandet war, der dann Namen bekommen hat und der seitdem viel durchlitten hat. Jetzt ist ein Buckelwal vor Dänemark tot aufgefunden worden und an vielen Dingen bei der ganzen Sache beteiligen wir uns nicht, aber wir klären, wie wird jetzt herausgefunden, ob es genau dieser Wal ist. Thomas Schröder lebt in Kiel und hat alles für uns die letzten Wochen verfolgt, auch heute. Ja, Thomas, wo genau hat man den Wal denn jetzt gefunden?
Ja, gefunden wurde er im flachen Wasser vor Anholt, einer kleinen dänischen Insel, die sich mitten im Kattegat, also zwischen Dänemark und Schweden, befindet. Das wären so knapp 200 Kilometer Luftlinie von dem Ort entfernt, wo Timmy am 2. Mai freigelassen wurde. Und ich habe vorhin mit Morten Abelström gesprochen, der auf Anholt für die dänische Naturschutzbehörde arbeitet und zu dem toten Wal rausgeschwommen ist. Und ich habe ihn gefragt, ob er einen Sender finden konnte, wie er an Timmys Rückenfinne ja eigentlich befestigt worden sein soll.
Wir konnten keinen Sender oder Tag erkennen. Ob es sich um Timmy handelt, weiß ich also nicht.
aber ich bin mir fast zu 100% sicher, dass es ein Buckelwal ist. Er ist 12 Meter lang, also noch nicht ausgewachsen.
Und 12 Meter, das würde am Ende ja zu Timmy passen, oder?
Ja, Timmy war gut 12 Meter lang. Und da die Strömung auch eher von der Nordsee in die Ostsee reingeht, wäre es auch nicht so verwunderlich, wenn ein toter Wal dort dann angetrieben wird. Die Tiere sinken ja nach dem Sterben erstmal zu Boden und durch den Verwesungsprozess entsteht dann Luft im Körper und sie treiben später wieder auf. Es wäre schon also ein ziemlich großer Zufall, wenn das jetzt noch ein anderer Buckelwal wäre. So oft schwimmen die ja auch nicht in die Ostsee rein. Aber es bleibt natürlich trotzdem Spekulation. Also sicher wissen wir das nicht.
Es gibt aber ja Möglichkeiten, einen Wal zu identifizieren. Also zum Beispiel an der Form der Fluke, der Schwanzflosse.
Ja, genau, das könnte man. Und es gibt ja auch unzählige Fotos von Timmy und auch genauere Aufnahmen von seiner Fluke. Und die sind bei Walen ja wie so eine Art Fingerabdruck, weil die sehr individuell geformt und gemustert sind. Aber das ist eben bisher noch nicht passiert. Und Morten Abelström hat mir gesagt, dass der Wal so schräg auf der Seite liegt und die Hälfte der Fluke aus dem Boden rausragt. Und auch bestimmte Verletzungen, die Timmy hatte, könnten Rückschlüsse erlauben. Aber das müssten nun natürlich Menschen überprüfen, die diese Merkmale ganz genau kennen.
Ist denn überhaupt klar, wie lange jetzt der gefundene Wal schon tot ist?
Längere Zeit, meinte Morten Abelström, also vermutlich mehrere Tage. Er verwest und stinkt wohl auch schon ziemlich und wird auch schon für Nahrung, also zur Nahrung für andere. Auf den aktuellen Bildern von heute sieht man, wie Möwen auf dem Kadaver sitzen.
Und was soll jetzt weiter passieren bei dieser ganzen Klärung?
Ja, heute Nachmittag um 4 ist die einzige Fähre, die es gibt, vom Festland nach Anholt hinübergefahren und soll eine deutsche Tierärztin auf die Insel gebracht haben. Unbestätigten Angaben zufolge soll es eine Tierärztin der Rettungsinitiative sein, also keine Walexpertin. Für sie und andere interessierte Forscher hat Morten Abelström auch eine Gewebeprobe vom toten Tier genommen und die könnte dann mit einer Probe von Timmy abgeglichen werden. Also wirklich Genaues werden wir wahrscheinlich erst nach einem erfolgreichen DNA-Abgleich wissen oder wenn ein eindeutiges Kennzeichen von Timmy an dem toten Wal entdeckt wird.
Und unabhängig davon, es ist ein totes Tier, was wird jetzt da gemacht mit dem Kadaver?
Ja, das liegt jetzt in den Händen des zuständigen dänischen Umweltministeriums. Aber vielleicht macht man einfach gar nichts und überlässt der Natur ihren Lauf. Also in unserem Nachbarland hat man ja so mit etwas Befremden auf die Rettungsinitiative und all die Aufregung um einen gestrandeten Buckelwal geschaut. Vielleicht wird er aber auch obduziert. Dann würden wir vielleicht auch mal Genaueres erfahren. Also woran ist er gestorben? Und falls es Timmy war, hatte er jene Überlebenschance? Und vielleicht werden wir ja sogar erfahren, ob es diesen ominösen Sender gab, welcher es war und warum er nicht funktionierte.
Woher jetzt welche Informationen kommen könnten, Thomas Schröder? Ja, vielen Dank für diesen Überblick.
Hörtipp.
Diese Strömung gibt es, weil es im nördlichen Atlantik so salzig ist, dass das Wasser dort schwer ist und absinkt. Und es ist dort aber so salzig, weil es die Strömung gibt.
Die atlantische Umweltströmung AMOC. Die Wärmeleistung der Strömung ist gigantisch. Ein Petawatt Energie bahnt sich seinen Weg nach Norden. Das entspricht 50 Mal dem Jahresenergieverbrauch der gesamten Menschheit.
Und das funktioniert einfach wie eine Zentralheizung.
Atlantikströmung AMOC. Wie fragil ist Europas Wärmepumpe?
Dann haben wir ein so gigantisches Problem. Ja, dann machen wir sich gar nicht vorstellen.
Wissenschaft im Brennpunkt.
Als Podcast in der Deutschlandfunk-App.
Und mit diesem Hörtipp sind wir hier in Forschung aktuell angekommen. Die weiteren Meldungen aus der Wissenschaft heute mit Lukas Kohlenbach.
Antidepressiva-Einnahme in der Schwangerschaft erhöht offenbar nicht das Risiko für Autismus. Und auch nicht für ADHS beim Nachwuchs der Schwangeren. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin The Lancet Psychiatry. Die Wissenschaftler haben für ihre Meta-Analyse Daten von 37 Studien zusammen ausgewertet. Darunter auch Studien, die in den vergangenen Jahren einen Zusammenhang zu ADHS und Autismus nahegelegt hatten und dadurch weltweit Schwangere verunsichert haben. Tatsächlich zeigt sich auch in der neuen Übersichtsarbeit auf den ersten Blick ein leichter Zusammenhang. Doch bei der genaueren Betrachtung fällt auf, dass auch bei Müttern, die ihre Antidepressiva kurz vor der Schwangerschaft absetzen, dieser Zusammenhang besteht. Die psychische Gesundheit der Mütter und auch genetische Faktoren tragen also höchstwahrscheinlich zu dem Risikoanstieg bei und nicht die Einnahme von Antidepressiva während der Schwangerschaft.
Wahrscheinlich helfen PSA-Tests, Todesfälle durch Prostatakrebs zu verhindern.
Aus Langzeitstudien liegen neue Daten zu diesem Bluttest auf einen Marker für das Prostatakarzinom vor. Ein internationales Forschungsteam hat im Auftrag der gemeinnützigen Cochrane Collaboration die Daten ausgewertet. Demnach müssen 500 Männer gescreent werden, um einen Todesfall zu verhindern. Dafür werden jedoch insgesamt auch 18 zusätzliche Krebsfälle entdeckt, die sonst nicht aufgefallen wären. Da Prostatakrebserkrankungen auch einen milden Verlauf nehmen können, wären einige dieser Fälle ohne den Bluttest nie entdeckt worden und hätten das Leben der Betroffenen auch nicht beeinträchtigt. Daher empfehlen die Autoren der Übersichtsarbeit, mit jedem Patienten sowohl die Vorteile wie Nachteile des Screenings individuell abzuwägen.
Eine Hitzewelle hat die vergangenen Wochen Pakistan und Indien erfasst.
Die Bevölkerung dieser beiden südasiatischen Staaten musste Temperaturen von weit über 40 Grad Celsius ertragen. Und solche extreme Hitze könnte in Pakistan und Indien in Zukunft alle 5 Jahre auftreten. Das geht aus einer ersten Schnellanalyse der Initiative World Weather Attribution hervor. Der Zusammenschluss mehrerer Forschungsinstitute weltweit fertigt zu Extremwetterereignissen nach einem vordefinierten Protokoll Studien an. Die Schnellanalysen liefern Erkenntnisse, welchen Einfluss verschiedene Faktoren wie der Klimawandel auf das Extremwetter haben. Der Analyse zufolge hat der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit für solch extreme Hitze in Pakistan und Indien verdreifacht.
Die WHO warnt vor Nikotinbeuteln.
Die kleinen Säckchen werden zwischen Zahnfleisch und Lippe platziert. Über die Mundschleimhaut gelangt das Nikotin ins Blut. Die Weltgesundheitsorganisation weist darauf hin, dass der Absatz von Nikotinbeuteln weltweit zunimmt. 2024 haben Händler solche Produkte im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50% häufiger verkauft. In Deutschland ist der Verkauf von Nikotinbeuteln eigentlich verboten. Viele Konsumenten bestellen sie aber übers Internet oder kaufen sie auf dem Schwarzmarkt. Den Autoren des WHO-Berichts bereitet vor allem Sorge, dass das Marketing der Tabakkonzerne immer gezielter Jugendliche anspricht. Die Beutel gibt es in schicken kleinen Dosen und sie schmecken nach Kaugummi oder Gummibärchen.
Und die Behörden der Demokratischen Republik Kongo melden einen Ebola-Ausbruch.
Betroffen ist die Provinz Ituri. Dort ist das Virus bei 4 Toten nachgewiesen worden. Das hat die Gesundheitsbehörde der Afrikanischen Union, CDC, mitgeteilt. Die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Ausbruch nicht auf die Zaire-Variante des Ebola-Virus zurückgeht. Gegen diese Variante gibt es mittlerweile einen Impfstoff. Die genaue Sequenzierung der Proben sei aber noch nicht abgeschlossen, so die CDC. Das Ebola-Fieber verläuft häufig tödlich. Zwischen 2018 und 2022 ist es in der Demokratischen Republik Kongo zu dem bislang folgenschwersten Ausbruch gekommen.
Sternzeit, 15. Mai. Eine Zeitschrift und der geheimnisvolle Sonnenstoff. Beim Urknall sind riesige Mengen von Helium entstanden. Dieses Element macht etwa ein Viertel des Universums aus, kommt aber auf der Erde kaum vor. Seine Entdeckung ist auch der akribischen Arbeit Norman Lockyers zu verdanken. Der Astronom, der Sonntag vor 190 Jahren im englischen Rugby zur Welt kam, begeisterte sich für die Sonne und für die Spektroskopie. Dabei wird das Licht himmlischer Objekte in seine Bestandteile zerlegt. Dunkle Linien im Spektrum verraten, welche chemischen Elemente das Objekt enthält. 1868 untersuchte Norman Lockyer das Licht von Protuberanzen, großen Explosionen auf der Sonne. Die waren bis dahin nur bei einer totalen Sonnenfinsternis zu sehen. Doch der Astronom hatte ein spektroskopisches Verfahren entwickelt, mit dem solche Messungen jederzeit möglich sind. Ihm fielen Linien im Spektrum auf, die sich nicht mit auf der Erde bekannten chemischen Stoffen erklären ließen. Diese Entdeckung gelang zeitgleich auch dem Franzosen Jules Janssen. Norman Lockyer wähnte auf der Sonne ein unbekanntes Element und nannte es Helium, nach Helios, griechisch für Sonne. Ein Jahr später gründete Norman Lockyer das wissenschaftliche Fachmagazin Nature und leitete es fast ein halbes Jahrhundert lang. Nature ermöglicht den schnellen Austausch von Forschungsergebnissen und ist bis heute von großer Bedeutung. Der Forscher starb 1920. Im Nachruf der astronomischen Nachrichten heißt es: Die Wissenschaft wird nie vergessen können, was sie Norman Lockyer verdankt.
Und an dieser Stelle empfehle ich nochmal unseren Weltraum-Newsletter Mr. Sternzeit. Sie können ihn kostenlos abonnieren unter deutschlandfunk.de Mr. Sternzeit. Ja, und das war's für heute von Forschung aktuell und auch für diese Woche. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für Ihre Zeit.